Und wir schauen uns die vier Kapitel Ruth nochmal an. Irgendwann letztes Jahr habe ich meine Reihe angefangen, erstaunliche Frauen. Es gibt einige erstaunliche Frauen in Jesu Stammbaum. Und diese Ruth gehört da ja auch mit dazu. Ach du gute Güte, wohin hat es dich denn verschlagen, meine Liebe? Die letzten Wochen ist in meinem Arbeitszimmer dieses Musical hoch und runter gelaufen. Und zwar deshalb, weil ich im allerschlimmsten Fall, wenn der Johannes krank wird, die B-Besetzung für den Boas übernehmen muss, wurde mir gesagt. Also Johannes, Simon darf nicht krank werden, dafür müssen wir nachher noch beten. Sonst habe ich echt ein Problem. Und gleichzeitig habe ich die letzten Wochen damit zwangsläufig auch schon diese Geschichte gelebt und geatmet. Und es ist erstaunlich, was auch dieses Musical rüberbringt von dem, was Gott ist und tut. Das ist auch großartig an dieser Arbeit. Also wenn es in den Psalmen heißt, aus dem Mund der Kinder und Säuglinge hast du dir eine Macht bereitet, dann finde ich, wird es an solchen Stellen sichtbar, was das heißen kann. Ja? Wenn die Kiddies jetzt daheim diese Musical-Texte hoch und runter trällern und damit Gott verkündigen. So, das Buch Ruth ist auch deshalb super spannend, weil es an verschiedensten Stellen zitiert wird. Unter anderem von Jesus. So, und was Jesus zitiert, ist irgendwie immer sehr ansehenswert, finde ich. Und er erzählt da ja im Prinzip von seinen Großeltern. So, also Familiengeschichte, die er da weitergibt. Es gibt ja einige Frauen in Jesu Stammbaum, bei denen das Erstaunliche ist, dass sie eben nicht aus dem Volk Israel sind. Und eine weitere von diesen Frauen haben wir mit Ruth. Eine mutige Frau, eine konsequente Frau, eine, die Entscheidungen trifft und die auch zu diesen Entscheidungen steht. So, das ist der erste Grund, warum ich das Buch sehr anschauenswert finde. Und der zweite ist, es ist voller Parallelen zu der geistlichen Entwicklung eines Menschen. Also Gott geht einen Weg mit Ruth und dieser Weg ist immer beides. Er ist auf der einen Seite ist er ganz handfest, ihr Lebensweg. Und auf der anderen Seite beschreibt er auch den geistlichen Weg oder den geistlichen Werdegang eines Menschen. So, das wäre jetzt vielleicht auch etwas überstrapaziert, das arme Buch, wenn man sagen würde, wir vergeistlichen jeden Vorgang darin. Aber Jesus macht es auch. Jesus zitiert dieses Buch genau auf diese Art und deshalb finde ich das auch sehr legitim, es zu tun. Ich fange mal vorne an. Ja? Zwei Kapitel heute, zwei Kapitel nächsten Sonntag. Dann wisst ihr, was ungefähr auf euch zukommt. Es wird halb Predigt, halb Vorlesung. Gottes Güte sieht. Und zuallererst in diesem Buch sieht Gottes Güte, glaube ich, Naomi, die Schwiegermutter von Ruth. So, wieder mal eine Frau aus Jesu Stammbaum. Ihr habt das Buch übrigens in 15 Minuten gelesen. Also ihr könnt alles überprüfen, was ich gesagt habe, indem ihr euch die 15 Minuten daheim nehmt. Und wenn ihr dann noch mehr Zeit habt, dann könnt ihr es in 15 Minuten nochmal lesen. Das ist richtig gut. Und bis nächste Woche habt ihr noch Zeit, dann die letzten zwei Kapitel zu lesen. Also wenn ihr nur die zwei Kapitel lesen wollt, nur 7 Minuten, ja, das schafft ihr. Oder alle vier nochmal 15 Minuten, auch das schafft ihr. Die Kapitel sind enorm verdichtet. Also in vier Kapiteln wird eine Lebensgeschichte erzählt. Das ist so ähnlich wie bei Jona. Geschichten extrem verdichtet. Ganz viel Inhalt in vier Kapiteln. Kann ich gar nicht alles jetzt erzählen. Aber grob gehen wir den Weg einer Neubekehrten, den Gott zeichnet. Und den eines Mannes, der sich auch von Gott gebrauchen lässt. Und wir brauchen so ein kleines bisschen Anfahrt, um die Geschichte zu verstehen. Es fängt an mit Not. Also nicht mit Lot, sondern mit Not, ja? Eine große Hungersnot. Überhaupt ziehen sich zwei Motive quer durch dieses ganze Buch, nämlich Not und Überfluss oder Versorgung. Not und Versorgung. wo wir auch schon merken, Not und Versorgung scheinen die großen Kapitel eines Lebens zu sein. Und vielleicht auch die Wahrnehmung. Was nehme ich wahr als Not? Was nehme ich wahr als Versorgung? Das Ganze fängt an mit einer Hungersnot in Israel. Und in dieser Situation tut ein Kerl, der Elimelech heißt, etwas, was er eigentlich nicht tun dürfte. Er verkauft sein Land und zieht weg. So, wir bewegen uns in der Zeit der Richter. Das heißt, das ganze Land ist noch nicht so alt. Gott hat jeder Familie ihre Scholle zugewiesen und hat gesagt, ich möchte, dass ihr hier ein Stück Land habt, auf dem ihr sein dürft. Und er verkauft dieses Land und er zieht mit seiner Frau nach Moab. So, Moab war damals quasi Bayern. Ja? Also nicht weit weg, aber feindliches Ausland. So, und dann kommt ja noch dazu, das müssen wir jetzt ja heute auf dem Hintergrund auch verstehen, ja, wir würden ja heute sagen, ist gar nicht schlecht, ein paar Erfahrungen sammeln. Gott hatte das Volk ja explizit angewiesen, sich eben nicht mit den Moabitern zu vermischen. So, also unabhängig davon, ob wir das jetzt gut oder doof finden, ist es einfach erstmal, sind es die Fakten, die stehen. Also zwei Dinge sind jetzt nicht so ganz optimal gelaufen in dieser Biografie. Erstens, er verkauft sein Land und er sagt, das kann mich nicht mehr ernähren. Da ist irgendwo ein Abbruch in das Vertrauen auf Gott. Nachvollziehbar, die haben gerade eine Hungersnot, ja? Sehr nachvollziehbar. Aber, ich sag mal, aus biblischer Sicht erstmal nicht ganz richtig. Und das Zweite, er geht nach Moab. Sollte er nicht. Und seine Söhne Machlon und Kiljon, die heiraten dort zwei Moabiterinnen. Es wäre jetzt interessant, wie Elimelech dazu steht. Aber die ganze Szene ist ja nachvollziehbar, oder? Er geht dahin, seine Söhne sind in heiratsfähigem Alter, sie finden zwei vermutlich hübsche Frauen und sie heiraten. Und dann kommt Leid über die Familie. Großes Leid. Zuerst stirbt Elimelech und Naomi wird Witwe. Und dann sterben nacheinander beide Söhne. Kinderlos. Versetzt euch mal kurz in Naomi. Ein dreifacher Schicksalsschlag. Hier in dieser Szene bleiben also drei Witwen zurück. Und ihre Schwiegertöchter müssen sich jetzt entscheiden, ob sie sich zur Familie halten, sprich zu ihrer Schwiegermutter, weil mehr ist davon ja nicht mehr übrig. Oder ob sie zu ihren Familien zurückkehren. Jetzt weiß ich nicht, wie das Tochter, also Schwiegertochter, Schwiegermutter-Verhältnis in diesem Fall war. Für manche wäre wahrscheinlich die Entscheidung einfach, für manche ist diese Entscheidung schwierig. Aber was interessant ist, dass die Frauen im ersten Kapitel dieses Buches alle ständig umkehren. Das ist eine ständige Umkehr. Und im Hebräischen heißt das Wort für Umkehr Schuf oder Schub, wird es auf Deutsch geschrieben. Diese Frauen, die kehren ständig um. Geografisch, aber auch geistlich. Und das Interessante ist, dass mit diesem Wort später, mit dieser Umkehr, immer die geistliche Umkehr gemeint ist. Also das erste Kapitel ist von einer großen Umkehr geprägt. Alle drei kehren um. Und sie machten sich auf, sie und ihre Schwiegertöchter, und kehrten aus dem Gebiet von Moab zurück. Und sie hatten im Gebiet von Moab gehört, dass der Herr sein Volk heimgesucht habe, um ihnen Brot zu geben. Also es fängt damit an, dass Naomi hört, Gott versorgt. Er kümmert sich um sein Volk. Es ist nicht zugrunde gegangen. Und sie entscheidet sich, umzukehren. So, wie gesagt, das ist doppeldeutig. Denn sie entscheidet sich, glaube ich, auch in doppeltem Sinne umzukehren. Es ist nicht zu spät, um umzukehren. Zurück zu ihrem Land, aber eben auch zurück zu ihrem Gott. Und ihren Schwiegertöchtern wiederum redet Ruth dann auch, redet Naomi auch zu, wiederum umzukehren. Die kommen nämlich die erste Wegstrecke mit ihr. Das ist ja auch logisch, das gehört sich so. Die sind ja quasi eingekauft worden in die Familie. Und es ist in dieser Kultur klar, wenn die aus ihren Familien raus in eine neue Familie heiraten, dann sind sie ja Teil dieser Familie geworden. Also quasi auch in den Besitz übergegangen, dieser neuen Familie. Das heißt, es ist logisch, dass die Schwiegertöchter erstmal mitkommen. Und dann, finde ich, tut Naomi etwas Großartiges. Sie ist sehr realistisch und stellt ihren Schwiegertöchtern frei, sich zu entscheiden. Ich finde es wichtig, dass wir geistliche Entscheidungen, dass wir Entscheidungen, die unser Leben beeinflussen, frei treffen dürfen. Und zwar unabhängig davon, ob jetzt die Eltern zum Beispiel die Entscheidung gut oder doof finden. Oder ob die Gruppe die Entscheidung gut oder doof findet. Deshalb, ja, so blöd die Entscheidung ist, sage ich mal an der Stelle, so richtig finde ich es, dass die Mutter sagt, ich stelle es euch frei. Ihr habt zwei Möglichkeiten, ich kann euch nichts bieten. Ihr könnt mitkommen und ich biete euch, was ich habe. Oder ihr bleibt. Und sie sagt ihnen ja auch, kehrt zurück zu euren Familien und zu eurem Gott. Und wir würden heute sagen, wir wissen doch, das ist ein falscher Gott. Was rätst du denen da? Aber man sieht hier eben auch, Glauben ist nicht etwas, was wir für andere entscheiden können oder dürfen. Wir müssen unsere eigenen verantwortlichen Entscheidungen treffen und wir müssen auch dazu stehen. Wenn wir irgendwann vor Gott stehen, dann wird Gott nicht sagen, sag mal, was hat denn dein Papa dazu gesagt? Er wird dich fragen, was denkst du? Was hast du entschieden? Welchen Weg bist du gegangen? Interessant, Ruth muss bewusst sein, dass sie keine vernünftige Zukunft bei Naomi hat. Entschuldigung, ich habe vergessen, euch die beiden Schwiegertöchter einzuführen, gell? Ist gemein, falls ihr die Geschichte gar nicht kennt. Also zwei Schwiegertöchter, Ruth und Orpa. Ja? Und die beiden stehen jetzt vor der Entscheidung. Und was ich interessant finde, ist, dass Naomi beide ihre Schwiegertöchter segnet. Sie segnet sie. Und zwar segnet sie sie im Namen des Herrn. Also Gottes, ihres Gottes. Und das ist das, was sie macht. Sie stellt ihnen die Entscheidung frei, aber sie segnet sie. Also sie sagt nicht, es ist mir egal, was mit euch passiert. Trefft eine völlig freie Entscheidung, alles gut. Sondern sie sagt ihnen, ich stelle euch in einen Segensraum. Ich stelle es Gott frei zu sprechen, aber ich stelle euch frei, eine Entscheidung zu treffen. Und Ruth muss bewusst sein, dass sie keine vernünftige Zukunft bei Naomi hat. Das malt die ihnen ja auch aus. Und trotzdem entscheidet sie sich, umzukehren. Kehrt ihrem Leben den Rücken und sie vertraut auf Naomis Gott. Und da kommt es zu diesem berühmten Zitat, das ihr bestimmt auch kennt, aus ganz vielen Traugottesdiensten. Wo du hingehst, da will auch ich hingehen. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Finde ich einen doofen Draufspruch, muss ich ehrlich sagen. Und zwar deshalb, weil Ruth das zu ihrer Schwiegermutter sagt. So, wenn man das einordnet, dann kann man das natürlich machen. Man kann sagen, wir haben einen Vers, wo es uns ganz zentral ist, dass wir miteinander unterwegs sind und genau dieses Vertrauen und die Treue in Gott pflegen. Das kann man machen. Aber prinzipiell, finde ich, höhlen wir diesen Vers aus, wenn wir den einfach nur als netten Vers verstehen. Vor allem die erste Hälfte. Da, wo du hingehst, will auch ich hingehen. Ja, das sagt aber nicht eine, das ist kein Eheschwur, sondern das ist eine Frau, die gerade eigentlich von ihrem Gelübde entbunden wurde, die sagt, ich binde mich aber an meine Schwiegermutter. Wie großartig ist das denn? Es gibt Entscheidungen, die fällen wir, ohne alle Parameter zu kennen. Wir wissen noch nicht, was passiert. Wir begeben uns auf Eis und wir wissen nicht, wie es trägt. Und ich glaube, Ruth geht es in diesem Moment so. Sie fällt eine Entscheidung, deren Tiefe sie noch nicht ganz ausloten kann. Und sie fällt diese Entscheidung aber weil sie glaubt, dass es richtig ist. Hat sie Angst? Wäre sie lieber zu ihrer Familie zurückgekehrt? Orpha entscheidet sich, zurückzukehren. Und niemand bewertet das in der Geschichte. Das ist so. Sie entscheidet sich, zurückzukehren zu ihrer Familie. Aber Ruth sagt, ich komme mit. Und als wäre das nicht genug, versiegelt sie das Ganze auch gleich noch mit einem Schwur. Ich komme mit. Das ist auch nicht so einfach rückgängig zu machen. Ich finde das Vertrauen, das die junge Frau hier aufbringt, beeindruckend. Und dieses Vertrauen wird in der späteren Geschichte auch belohnt. Allein deshalb finde ich es wichtig, manchmal mutige Entscheidungen zu treffen. Wir können nicht bei allen Entscheidungen, die wir treffen, alle Parameter überblicken. Das geht nicht. Wenn wir wissen, dass etwas gut und richtig ist, dann sollten wir auch mutig sein, Entscheidungen zu treffen. Wie geht es eigentlich, wir waren aber eigentlich bei Naomi, wie geht es eigentlich Naomi mit der ganzen Sache? Am Ende dieses Kapitels erleben wir sie hier als eine Frau verzweifelnder Schmerzen. Und sie sagt dann sogar, nennt mich nicht mehr Naomi, die Angenehme, sondern nennt mich Mara, die Bittere. Denn der Herr oder des Herrn Hand hat mich geschlagen. Ich möchte das nicht bewerten. Und das ist ihre Wahrnehmung. Des Herrn Hand hat mich geschlagen. Sie nimmt dieses Leid, das sie getroffen hat, aus Gottes Hand. Und es ist ihr bewusst, dass sie dafür Gott nicht in Schutz zu nehmen braucht. Sie könnte ja auch von ihrer Schuld sprechen und Gott in Schutz nehmen. So frei nach dem Motto, ich bin ja auch weggegangen, wir haben Gott verlassen. Das war ja nur pädagogisch von Gott. Das wäre die eine Möglichkeit. Oder die andere wäre, dass sie völlig verbittern könnte und sagen könnte, also mit dem Gott will ich nichts mehr zu tun haben. Erst schickte mir eine Hungersnot, die mich zwingt wegzugehen. Dann bestrafte mich dafür, dass ich weggegangen bin. Und jetzt stehe ich ohne irgendetwas da. Und die Situation ist finster genug, dass sie das tun könnte. Und dennoch stützt sie sich auf die Hoffnung, dass Gott ihr Versorger ist. Dennoch bringt sie das Vertrauen auf, um ihre Schwiegertöchter zu segnen. Das Interessante ist, 8 von 10 Auslegern sagen an dieser Stelle, die Frau war verbittert. Aber jemand, der wirklich völlig verbittert ist und mit Gott gebrochen hat, würde der noch segnen? Ich glaube nicht. Ich glaube, das Erstaunliche an dieser Stelle ist, dass Ruth um die Tiefe ihres Leides weiß, dass sie auch verbittert ist. Aber sie sagt sich nicht von Gott los. Sie verzweifelt an der Situation, aber sie sagt sich nicht von Gott los. Und Gott stellt sich auch dazu im weiteren Verlauf. Auch das finde ich wieder interessant. Dem Glauben wird ja gerne unterstellt, er hätte insbesondere dem Christlichen, er wäre Jenseitsvertröstung. So frei nach dem Motto, das Gute kommt noch. Aus der Innenperspektive würde ich sagen, das ist leider ganz knapp an der Wahrheit vorbei. Aber knapp vorbei ist eben manchmal auch ganz vorbei. Also die Wahrheit ist ja, wir leben ja nicht aufs Jenseits hin. Es gibt manche Menschen, das weiß ich, die sagen, im Hier und Jetzt hält mich nicht mehr viel. So, ich habe eigentlich nur die Hoffnung, dass es im Jenseits besser wird. Aber wir leben nicht auf das Jenseits hin, sondern wir leben in dem Wissen, dass da noch Größeres kommt. Das ist keine Vertröstung, sondern Gott weist den Dingen in deinem Leben den richtigen Platz zu. Damit fällt ja auch das Hier und das Diesseits nicht aus. Es bekommt nur den Platz, der ihm wirklich zustehen sollte. Und es stößt manche Sorgen vom Thron unseres Lebens. Wenn wir wissen, das Größte kommt noch. Sondern die Geschichte Ruth erzählt dann von einem Plan Gottes, der größer ist. Über 4 Kapitel. Und in dem das Leid nicht ausgemerzt wird. Ja, das ist nämlich keine nette Geschichte für Menschen, die einfach immer schon mal hören wollten, dass am Ende alles gut wird. Ist es nicht. Elimelech kommt nicht zurück. Das Leid wird nicht ausgemerzt, sondern es findet seinen Platz. Es ist eben nicht sinnlos. So, ihr kennt bestimmt diese beliebte Formel, über die ich immer gerne herziehe: Alles geschieht aus einem guten Grund. Ja, finde ich doof. Die ist aber richtig. Ich finde sie trotzdem doof. Ich finde sie deshalb doof, weil es absolut zynisch ist, das jemandem ins Gesicht zu sagen, der gerade Leid erlebt. So, das ist einfach nicht richtig. Also jemanden, der gerade einen nahen Angehörigen verloren hat, meinetwegen. Ja, zu sagen, das geschieht alles aus einem guten Grund. Wow, herzlichen Glückwunsch. Ja? Du hast gerade keinen nahen Angehörigen verloren. Also lass bitte die Leute ihre eigene Wertung vornehmen. Aber es ist wahr, nichts geschieht an Gottes Plan vorbei. Und ich glaube, das ist die zentrale Aussage hier, die wir aus der Geschichte mitnehmen dürfen. Nichts geschieht an Gottes Plan vorbei. Und er ist und bleibt ein gütiger Gott, auch dann, wenn wir das in den Umständen manchmal eben nicht erkennen können. Und es ist das Vorrecht der Kinder Gottes, dass wir wissen dürfen, dass unser Leben nicht der Willkür unterworfen ist. Das heißt, wir müssen nicht mit Zufall rechnen. Also mit Zufall rechnen ist sowieso schwierig. Aber wir dürfen uns gewiss sein, die Dinge, die uns passieren, passieren nicht zufällig. Das ist das eine. Und wir müssen auf der anderen Seite auch nicht mit einem willkürlichen Gott rechnen, der sagt, dein Leid ist mir egal. Auch das müssen wir nicht. Was uns trotzdem nicht versprochen ist, ist immer ein gerades Leben. Und auch das sehen wir in der Geschichte, wenn wir uns Naomi anschauen. Da mag es manchmal einen guten Grund geben, der mag zu Spekulationen anregen, und doch bleibt er im Jenseits verborgen. Warum der erste Teil dieser Geschichte nötig ist, keine Ahnung. Je nachdem, wo man reinfragt, könnte man ja die Schuld bei Gott oder bei Naomi oder bei Gott suchen. Wir könnten sie auf Elimelech auslagern und sagen, Mann, was macht denn der mit seiner Frau? Wir könnten sie bei den Söhnen suchen und sagen, warum heiraten die auch Moabiterinnen, wie doof? Oder wir können am Ende sagen, ja, wir fragen Gott einmal. Es bleibt uns ein Stückchen verborgen und das Buch versucht auch erst gar nicht, das aufzulösen. Aber wir dürfen uns gewiss sein, auch da, wo wir auf Abwägen sind, wir fallen nicht aus Gottes Plan. Auch nicht im Leid, auch nicht im Schmerz, auch nicht nach einer falschen Abwägung. Und dann kehrt Naomi um. Und wie gesagt, viele Ausleger beschreiben sie als eine Verbitterte von Gott. Aber eine verbitterte Frau würde nicht segnen. Und es ist das Ende dieses Kapitels, wo das erste Mal die Versorgung durch Gott ganz leise anklingt. Ganz leise anklingt, so wie ein Angeld. Durch das ganze Kapitel ziehen sich Schmerz und Perspektivlosigkeit, aber es endet mit der Gerstenernte. Ausgerechnet eine Ernte am Ende des ersten Kapitels. Am Ende einer verzweifelten Reise, am Ende eines Kapitels, in dem es um Not und Elend geht, kommt Versorgung. So kehrte Naomi zurück. Und mit ihr die Moabiterin Ruth, ihre Schwiegertochter, die aus dem Gebiet von Moab heimgekehrt war. Sie kamen nach Bethlehem zu Beginn der Gerstenernte. Zweitens, Gottes Güte versorgt, in diesem Fall Ruth, mutig voran. Und Ruth, die Moabiterin, sagte zu Naomi, ich möchte gern aufs Feld gehen und etwas von den Ehren mit auflesen hinter dem Herr, in dessen Augen ich Gunst finden werde. Sie sagte zu ihr, geh hin, meine Tochter. Da ging sie hin und kam und las auf dem Feld hinter den Schnittern her auf. Und sie traf zufällig das Feldstück des Boas, der aus der Sippe Elimelechs war. Lass mich doch aufs Feld gehen und etwas von den Ehren auflesen. ist erstaunlich, oder? Ruth kommt in eine fremde Kultur, in der ihre Schwiegermutter Naomi zu Hause ist. Und sie nimmt direkt die Rolle der Versorgerin ein. Warum eigentlich? Warum eigentlich nicht Naomi? Ist die zu alt? Ist die zu verbittert? Ist sie zu tief getroffen? Ist sie zu schwach? Das Buch Ruth hat eine geistliche Perspektive und so könnte man auch hier die Parallele ziehen und fragen, wie ist das denn bei uns? Gehört zum Segen nicht manchmal nicht nur die bewusste Entscheidung? Die hat Ruth ja schon getroffen, indem sie mitgeht. Ja, mache ich. Sondern dann eben auch sich konkret aufzumachen und sich danach auszustrecken. Hinzugehen, einzusammeln. So, du kannst gute Predigten hören wie christliche Bedienungsanleitungen, mache ich manchmal auch ganz gern. Haben wir wieder eine Menge heute gelernt. Aber ehrlich, liest du die Bedienungsanleitung von deinem Staubsauger? Ich lese sie nicht, ich mache den an, guck mal, was er tut. Ja? Solange ich die Katze einatme, ist alles gut. Wenn Gott in deinem Leben segnen können soll, dann musst du auch konkrete Schritte gehen. Und manchmal braucht es dazu eben auch einen mutigen Schritt. So, Ruth weiß nicht, auf welches Feld sie kommt. Und sie weiß auch nicht, ob sie da nicht vielleicht angefeindet wird. Immerhin ist sie Moabiterin, ja? Aber sie wagt es und geht einen Schritt in Gottes Verheißung. Warum spreche ich von Verheißung? Weil das Ehrenversammeln auf dem Feld ja ein von Gott eingesetztes Prinzip war. Sie scheint auch darum zu wissen, oder? Ihre Schwiegermutter hat es ihr erzählt, ich weiß es nicht. Gott stellt sich zu seinen Verheißungen. Es wird auch nächste Woche wieder aufblitzen, da wird es dann nochmal um die Schwagerehe gehen zwischen Ruth und Boas. Aber auch hier zeigt sich schon, Ruth geht Ehren lesen und Gott hat sich ein Versorgersystem ausgedacht, um Witwen zu versorgen. So, sie haben nämlich das Recht, hinter diesen Schnittern, also hinter den Erntehelfern herzugehen und das einzusammeln, was liegen bleibt. Und Ruth tut genau das und die Eigentümer des Feldes durften streng genommen nicht nachlesen. Also das, was liegen blieb nach den Sammlern, musste auch liegen bleiben. So, das ist jetzt erstmal grundsätzlich ein gutes Prinzip, aber das findet nicht jeder marktwirtschaftlich gesehen gleich gut. Könnt ihr euch vorstellen. Und die Bibel ist voller Beispiele, wo Theorie und Praxis leider ein ganz klein bisschen auseinandergehen. Also Gott hat sich Dinge gut gedacht, aber in der Praxis sah es dann manchmal auch ein bisschen anders aus. Und so war es leider, fürchte ich, auch bei dem Prinzip der Nachlese. Also ja, da gab es die, die das genauso gemacht haben. Und dann gab es die, die haben vielleicht doch selber ein bisschen nachgelesen. Und dann gab es vielleicht auch so ein bisschen Federleswirtschaft. Wer darf denn da nachlesen auf dem Feld? Und dass vielleicht nicht gerade eine Moabiterin nachlesen darf, das ist auch nachvollziehbar. Dass sich Gott etwas Gutes ausgedacht hat, heißt nicht, dass der Mensch nicht in der Lage ist, es kaputt zu machen. So, und es ist nichts Geringeres als Zielverfehlung. Wenn Gott gute Strukturen gibt, dann ist hier falsch abbiegen kein Kavaliersdelikt, sondern Sünde. Fromm sein heißt in diesem Sinne dann auch manchmal, sich einfach auf Gottes Strukturen festlegen zu lassen und zu sagen, ja, ich bleibe da in Gottes Plan. Boas. In Gottes Plan. So, Ruth kommt auf das Feld eines Mannes, der sich tatsächlich in Gottes Plan sieht und sich auch von Gott gebrauchen lässt. Der Gute heißt Boas. Wir kennen ihn bisher nicht. Er ist entfernt mit Naomi verwandt. Und das Interessante ist, er scheint schon von Ruth gehört zu haben. Er scheint auch schon gehört zu haben, dass Naomi aus der Ferne zurückgekehrt ist. Und die Entscheidung dieser jungen Frau, Boas ist schon etwas älter und er ist unverheiratet, scheint ihn schwer zu beeindrucken. Sein Name heißt übrigens, in ihm ist Stärke. Also es ist wieder mal so eine Geschichte, wo wir deutlich merken, die Namen tragen. Und wieder einmal zeigt sich, dass Glauben keine passive Sicht auf die Welt ist. Da finde ich, ist Boas ein starkes Vorbild. frei nach dem Motto, ich halte für wahr. Ja, ist ja eine gute Sache. Ich glaube an Gott, also ich weiß, dass es ihn gibt. Und bei Boas wird deutlich, nein, ist es eben nicht, sondern es ist eine aktive Sicht auf die Welt. Ich vertraue Gott und deshalb gehe ich auch und handle. Boas wird hier in Person für Ruth und Naomi zum Segen. Buchstäblich. Zufällig kommt Ruth auf sein Feld. Zufällig. Zufall mag es für die junge Frau sein und die Geschichte erzählt es auch so, aber erst rückblickend wird daraus dann Schicksal. Als sie zu ihrer Schwiegermutter zurückkommt und die sagt, wow, das ist ein Verwandter von uns. Das war kein Zufall. Aber die Geschichte erzählt es vorwärts. Es kommt Ruth wie Zufall vor. Gott hat Boas geschickt. Und es sind oft die Schickungen unseres Lebens, die Art, wie Gott führt, wenn wir uns gebrauchen lassen. Boas kommt auf das Feld und das Interessante ist, er ist gottesfürchtig. Und zwar aktiv, nicht nur passiv. Der Glauben ist für ihn nicht irgendwo eine Ressource, sondern er begegnet uns auch nicht aufdringlich, sondern er lebt das einfach. Als erstes wird es sichtbar, dass Boas seine Erntehelfer segnet. Er kommt auf das Feld. Siehe, Boas kam von Bethlehem und er sagte zu den Schnittern, der Herr sei mit euch. Und sie sagten zu ihm, der Herr segne dich. So, das ist nur eine Begrüßungsformel. Das Buch ist nur 4 Kapitel lang. Die hätte man weglassen können. Die ist nicht so wichtig für die Erzählung. Dass sie trotzdem erzählt wird, fällt mir auf. Hier geschieht ganz offensichtlich etwas mit geistlichem Rahmen. Ja, an vielen Orten wird ein Gottesdienst begonnen mit einem Votum. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Warum? Damit alle nochmal wissen, hier geschieht etwas Geistliches mit geistlichem Rahmen. Machen wir nicht. Wir beginnen unseren Gottesdienst mit einer Begrüßung und Lobpreis. Hat dieselbe Funktion, ja? Wir kommen vor Gott, hier geschieht etwas mit geistlichem Rahmen. Hier kommt Boas auf das Feld und es passiert nicht nur ein Gespräch, sondern es eröffnet sich ein geistlicher Raum. Und Boas öffnet diesen geistlichen Raum, indem er ganz selbstverständlich erstmal seine Erntehelfer segnet. Wenn ich mir dieses Buch aus geistlicher Sicht anschaue, dann steht hier Boas für einen Typus Mensch, der nach dem Willen Gottes fragt. Der ist ein Unternehmer. Er hat ein Feld, er hat Erntehelfer, er ist offensichtlich kein Kleinbauer. Er wird auch als reich beschrieben. Und er fragt in seinem Leben nach der Führung Gottes. Ihr wisst, wie die Geschichte weitergeht. Ansonsten erzähle ich es euch, die Kinder wissen es auf jeden Fall. Boas erkundigt sich, wer diese fleißige junge Frau ist, die da offensichtlich den ganzen Tag schon arbeitet. Und er wird über Ruth informiert und darüber, dass sie im Vertrauen bei Naomi geblieben ist. Und er ist beeindruckt und er breitet seinen Schutz über Ruth aus. Und er begreift diesen Schutz als Gottes Schutz. Und schon hier wird sichtbar, wer sich zu Gott stellt, zu dem stellt sich Gott auch. Das ist Teil seines Wesens, nicht erst bei Jesus. Das ist auch schon der Vorteil seines Wesens. Und das ist eigentlich das, was solche Geschichten so großartig macht. Dass wir sehen können, das zieht sich durch. Bei Jesus wird es auch für uns sichtbar. Da wird auch für mich klar, was es heißt, unter Gottes Schirm zu sein. Aber das war auch schon vorher. Gott war vorher kein anderer. So, Boas geht auf Ruth zu und erlaubt ihr, hinter seinen Mägden aufzulesen. Er erlaubt ihr sogar, bei seinen Mägden aufzulesen. Und dann befiehlt er unter der Hand seinen Knechten sogar noch extra für sie liegen zu lassen. Gott versorgt hier Ruth nicht gerade so, sondern er segnet im Überfluss. So, ich bin überhaupt kein Freund von mechanischen Verbindungen, frei nach dem Motto, du musst einfach nur fest an Gott glauben, dann wird er dich schon ganz, ganz reich segnen. Genauso wenig wie andersrum gesehen fester mechanischer Quoten, frei nach dem Motto, du musst genau deinen Teil erfüllen, damit du als fromm giltst. Interessant macht Boas hier nämlich auch nicht. Der erfüllt nicht genau seinen Teil, damit er noch als fromm durchgeht. Der fragt nicht, muss ich jetzt brutto oder netto, wie viel muss ich spenden? Habe ich doch schon letzte Woche abgegeben, muss das jetzt an die eine sein oder muss ich das möglichst breit splitten? Nein, tut er einfach nicht. Boas gibt hier vollkommen freiwillig, über das erwartbare Maß hinaus, und er tut es freiwillig und fröhlich. Sondern wir können genau diesen Gedanke, glaube ich, in zwei Richtungen lesen, und beide sind richtig. Erstens, Gott versorgt eben nicht gerade so. Auch geistlich nicht. Gott versorgt nicht gerade so. Das wird besonders deutlich, wenn wir auf das blicken, was wir von Jesus bekommen haben. Das ist nämlich auch nicht gerade so. Gerade so, dass es zum Leben reicht, sondern dass es Fülle. Ruth erhofft sich ein Auskommen für den Moment. Ich komme an, ich schaue, was ich tun kann. Es ist Zeit der Ernte, ich gehe Ähren lesen. Am Abend dieses Tages kommt sie mit 15 bis 20 Kilo Gerste nach Hause. So, das ist bei weitem viel mehr, als sich diese junge Frau hätte erträumen können. Es ist überhaupt erstaunlich, dass sie das mit sich rumgeschleift kriegt. Ist das ein Garant für kostenlosen Segen? Nee, ist es nicht. Ist es ja auch schon bei Ruth nicht. Ja? Die muss das Zeug selber einsammeln. Das war garantiert harte Arbeit. Boas ist schwer davon beeindruckt, wie hart die Frau arbeitet. Also es geht nicht darum, dass wir zu Gott Ja sagen und dann trägt er uns schon bis zu unserem Tod durch alles. Einfach so. Aber er stellt sich zu seinen Verheißungen. Ich kenne Beispiele, in denen Gott nicht so versorgt hat, wie Menschen sich das erhofft hatten. Kennt ihr bestimmt auch. Kennt ihr bestimmt auch aus eurem Leben. Aber wenn wir dieses hier als geistliche Verheißung lesen, und ich glaube, das dürfen wir, dann werden wir sehen, wir bekommen von Gott, was wir brauchen. Und wir bekommen oft auch sehr viel mehr. Und das andere wäre, wir können es aus Boas Sicht lesen und können dann sagen, da, wo wir reich versorgt sind, da dürfen wir auch fröhlich weitergeben. Und es betrifft Materielles, es betrifft Immaterielles, es betrifft Geistliches. Wer stark ist, darf segnend weitergeben. Boas heißt, in ihm ist Stärke und er gibt. So, Paulus schreibt 2. Korinther 9,7, ein jeder gebe, wie er es sich im Herzen vorgenommen hat, nicht mit Unwillen oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. So, wunderschön. Und wunderschön bei Boas zu sehen, was es heißen kann. So, es kann nämlich heißen, genau das, was ich soll. Es kann heißen, ich stelle mich genau in Gottes Prinzipien. Es kann heißen, ich habe mehr. Ich darf mehr, ich segne hier mehr. Der Herr vergelte dir dein Tun und dein Lohn möge ein voller sein von dem Herrn, dem Gott Israels, zu dem du gekommen bist, um dich unter seinen Flügeln zu bergen, sagt Boas zu Ruth. Da sagte sie, möge ich weiterhin Gunst finden in deinen Augen, mein Herr. Denn du hast mich getröstet und hast zu dem Herzen deiner Magd geredet. Und ich bin nicht einmal wie eine deiner Mägde. Boas fordert sie dann auf, bis zum den Rest der Erntezeit einfach auf ihrem Feld zu arbeiten. Also nachzulesen. Das sind 50 Tage. Können wir jetzt mal hochrechnen. 50 mal 20 Kilo ist beachtlich. Ja, damit kommen die wahrscheinlich über den Winter. Weiß nicht, ob es jeden Tag so viel war. Wird auch nicht überliefert. Ja, aber dann heißt es, sie hielt sich beim Ehrenlesen zu den Mägden des Boas, bis die Gersten- und Weizenernte beendet war. Und dann blieb sie bei ihrer Schwiegermutter. Das klingt nicht nach einem Happy End. Den ganzen Sommer lang ist Ruth proaktiv unterwegs gewesen. Hat mutige Entscheidungen getroffen, ist gegangen, hat erlebt, dass Gott sie segnet. Hat Gottes Führung erlebt, hat Gottes Gnade erlebt. Und jetzt braucht sie die Hilfe ihrer Schwiegermutter, glaube ich. Egal, wo du im Glauben stehst, unterschätze nie die Hilfe einer erfahrenen Person. Aber wir haben alle vermutlich geistliche Väter und Mütter erlebt, die uns durch schwierige Situationen getragen haben. Und wenn du in einer schwierigen Situation steckst oder vor einer Entscheidung stehst, unterschätze nie die Hilfe einer erfahrenen Person. Was nach außen manchmal ein bisschen wie ist doch schon ein bisschen eingeschlafen aussieht. Naomi, ein bisschen verbittert, hat schon viele Kapitel mit Gott gesehen, ist nicht mehr so jung und spritzig in ihrem Glauben, nicht mehr so explosiv. Eine Biografie voller Schmerz, aber da ist auch tiefes Vertrauen. Auch Vertrauen darauf, dass Gott eine verfahrene Situation lösen kann. Unterschätze nie die Hilfe einer erfahrenen Person, eines Vaters oder einer Mutter im Glauben. Es gibt nämlich nicht den richtigen Blick. Und die Geschichte hat auch nicht den richtigen Blick. Den Alten ist manchmal vielleicht eine Aussage zu einseitig oder zu zugespitzt. Passt nicht in ihre ganze Biografie. Sie überblicken vielleicht manche Entscheidungen weiter und sind damit auch vorsichtiger geworden. Den Jungen ist vielleicht die Sicht einer alten Person manchmal zu zögerlich und zu vorsichtig. Sie sind dafür mutig und proaktiv, wollen in die Dinge reingehen, wollen neues Land einnehmen. Und das Tolle an dem Buch ist, dass hier einfach beides zusammenkommt. Einmal ist nämlich die eine auf die andere angewiesen, einmal ist die andere auf die eine angewiesen. Beide dürfen sich gemeinsam tragen. Deshalb ist es auch so wichtig, dass Gemeinde nicht ausblutet und einseitig wird. Dass wir nicht plötzlich nur noch Seniorengemeinde sind oder nur junge Gemeinde sind. Beides entspricht überhaupt nicht dem, glaube ich, was sich Gott für Gemeinde gedacht hat. Sondern da, wo beides zusammenkommt, da können die einen die anderen und die anderen die einen tragen. Und das ist genau richtig. So, ich schlage für heute mal die Landekurve ein. Weiter dann nächste Woche. Gottes Güte sieht Naomi. Allen Erwartungen zum Trotz, vielleicht sogar ihren Erwartungen zum Trotz. Und er vergisst auch dich nicht. Egal wie verschlungen vielleicht dein Weg anmutet und du gehörst da vielleicht zu den Älteren, vielleicht gehörst du zu den Verzweifelten oder zu den Verbitterten. Egal wo du bist und wo du falsch abgebogen bist, dein Weg mit Gott führt weiter. So, vielleicht gehörst du zu den Jungen, Ruth, und du gehst mutige Schritte. Oder du gehst sie nicht und bleibst stehen und sagst, Gott, du musst mir sagen. Ruth ist ein Beispiel dafür, dass wir manchmal, ohne alle Parameter schon zu kennen, ohne jede in die Tiefe sagen zu können, was kommt da, sagen müssen und dürfen, ich gehe jetzt einen mutigen Schritt. Gottes Güte versorgt. Gott segnet. Und wir dürfen mutige Schritte in seine Zusagen gehen. So, oder drittens, Boas, in Gottes Plan. Da, wo wir im Herzen Gottes bleiben, da ist es nicht unwahrscheinlich, dass er genau durch uns segnen will. Und manchmal braucht es dafür von uns auch mehr als das, was wir für nur nötig halten. Boas heißt, in ihm ist Stärke. Und da, wo in uns Stärke ist, da dürfen wir auch segnen. Über das Maß hinaus, das so einfach von uns einzuklagen wäre. Denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Amen.